Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Schluss, Ende, aus. Was war das für ein Abschluss der Saison 2021-2022? Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur letzten Episode von Kreisab in dieser Spielzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich muss mich entschuldigen aufgrund organisatorischer Gründe. Das hatte ich ja in der letzten Woche schon angekündigt. Heute ein wenig komprimierter, wobei ich gar nicht weiß, ob der Ausdruck komprimiert so passt bei einem Interview der Woche, das gut eine Stunde lang ist. Ihr hört gleich nach der Analyse mit Mike Thiele von der Zone dann das Interview mit Olafur Stefansson. Ich glaube, es ist sehr, sehr hörenswert und ich freue mich, das muss ich auch zugeben, da ein wenig über Feedback. Also meldet euch gerne, was hat euch gefallen, was hättet ihr gerne noch gehört, denn ich habe nicht alles mit ihm besprechen können, obwohl es sehr, sehr interessant war und trotzdem sicherlich das ein oder andere fehlt inhaltlich noch. Was auf keinen Fall fehlen darf, ist natürlich ein Rückblick auf dieses unfassbare Champions League Final Four. Gut 3 Jahre hatten wir Pause, eine lange Zeit, 2019 das letzte Mal vor ausverkauftem Haus und jetzt war es endlich wieder soweit, eben habe ich Mike Thiele schon angekündigt und ja, ganz ehrlich, was soll ich sagen, Mike, wir haben Spektakel erwartet nach dieser langen Pause, wir haben Spektakel bekommen.
Ja, hallo Sascha, grüße dich auch. Absolut, kann ich dir nur komplett recht geben, das war tatsächlich ein Spektakel, denn was die Mannschaften dort abgeliefert haben, das war aller Ehren wert. Totale Werbung für den Handballsport und gerade auch, was die Fans vor der Halle gefeiert haben. 2 Stunden vorher waren schon alle auf dem Platz, auf dem Vorplatz der Lanxess Arena, haben dort ihre Fangesänge angestimmt, haben sich auf die Spiele schon mal warm gesungen und gerade die Kollegen aus Ungarn und auch aus Polen, also Kielce und Westbrem, haben eine tolle Stimmung verbreitet und auch in der Halle selber, wenn man die Blöcke immer sieht, ja, die eine Kurve ist dann Westbrem ganz in Rot, gegenüber war dann Kielce ganz in Gelb. Das hat schon richtig Spaß gemacht und vor allem haben die Spieler auch das gehalten, was sie vorher versprochen haben.
Dann lass uns zunächst kurz auf die Halbfinals blicken. Kielce gegen Westbrem mit 2 völlig unterschiedlichen Hälften. Die Ungarn vor der Pause fokussierter, dann aber nach dem Seitenwechsel für mich fast wie ausgewechselt mit einigen leichtsinnigen Fehlern. Und dann haben die Polen das aus meiner Sicht recht souverän runtergespielt.
Ja, Kielce gegen Westbrem war schon ein Wahnsinnsspiel. Und ich fand auch die Ungarn tatsächlich in der ersten Halbzeit stärker. Und man hatte so, als es dann zur Pause ging, nicht unbedingt das Gefühl, dass Kielce das nochmal direkt drehen kann, aber die kamen mit bedeutend größerem Elan aus der Pause raus und haben dann relativ schnell egalisiert. Nach einer Minute 14 stand es dann auch schon wieder unentschieden. Und für mich war die entscheidende Szene eigentlich die rote Karte gegen Blas Blagotinschek, der dann zur 35. Minute leider auf der Bank Platz nehmen musste. Und von da an sind die Kielce so ein bisschen weggezogen, also auf 25-21. Dann stand es 29-25 noch eine Viertelstunde vor Schluss und man kam irgendwie nicht mehr so richtig ran. Man hat zwar nachher nochmal alles gegeben und auch versucht, die Polen so ein bisschen mehr unter Druck zu setzen, aber es hat einfach nicht gereicht und Kielce hat das dann tatsächlich auch mit ein bisschen Zeitverschleppung gut runtergespielt und nachher auch verdient gewonnen. Spieler des Spiels waren eigentlich 2, Morito und Rasmus Lauge. Beide mit einer Wahnsinnsleistung, auch einer super Torquote. Ja, hat schon richtig Spaß gemacht, das Spiel. Gerade auch die Fans wieder, wie die ihre Mannschaften angefeuert haben. Das war schon super. Es hat wirklich richtig, richtig Bock gemacht und super spannend. Daher tolles erstes Halbfinale und das hat Lust auf mehr gemacht.
War übrigens kein Spiel der Torhüter. Das lag aber auch an 2, sagen wir mal, nicht vorhandenen Abwehrreihen.
Ja, kein Spiel der Torhüter kann man vielleicht so stehen lassen. Allerdings muss man auch da sagen, die meisten Tore sind aus der nahen Distanz gefallen. Also dann ist es auch schwer für einen Keeper, die zu halten. Wenn man mal sieht, Andreas Wolf hält von 9 Metern 45%. Und das ist eine gute Quote. Genauso auf der anderen Seite Corrales hält von 9 Meter 50%. Und da muss man eben sagen, hat man nachher nicht so gut verteidigt. Die Spieler kamen immer aus der nahen Distanz zum Erfolg. Also viele waren wirklich von 6 Metern. Das ist dann schwierig, die Bälle zu entschärfen und deswegen gab es auch keine so guten Torhüterquoten. Also für mich war dann tatsächlich auch mit Schuld daran die Abwehrreihen, die das nicht gut verteidigt haben. Aber auch auf der anderen Seite, was da wieder ein Tempo gegangen wurde, direkt schnelle Mitte, es wurde nach vorne gegangen, es wurde immer wieder Druck ausgeübt, ist auch schwierig, da eine ordentliche Deckung hinzustellen. Und für Westbrem muss man tatsächlich sagen, ich habe es eben schon mal angedeutet, nach der roten Karte für Blas Blagotinschek, war es enorm schwierig. Also man hatte dann zwar Schiposch noch in der Abwehr auf Seiten von Westbrem, aber der hat das nicht so gut verteidigen können wie vorher. Lars, daher auch hinten raus Kjelce zu Recht gewonnen. Und das nicht wegen der besseren Torhüterleistung, sondern die waren cleverer vorne im Angriff, die haben ihre Chancen besser genutzt. Westbrem kam in der Pause nicht so mit dem hundertprozentigen Elan raus, wie wir ihn auch in der ersten Halbzeit. Und dann geht so ein Ding halt nachher hinten raus verloren.
Gut, dann kommen wir zum zweiten Halbfinale. Kiel gegen Barcelona und logisch, wenn die eine Mannschaft mit der vollen Kapelle aufläuft und beim Gegner der Schlüsselspieler in der Offensive und der Schlüsselspieler in der Defensive fehlt, dann hat das Auswirkungen, das ist ganz normal. Und ich finde ja, je länger das Spiel gedauert hat, desto auffälliger wurde es auch. Wie hast du das empfunden?
Ja, zweites Halbfinale war natürlich das, worauf man sich am meisten freut, wenn man als deutscher Zuschauer in der Köln Arena sitzt. Und da hat Kiel in meinen Augen nicht einen Hauch einer Chance gehabt gegen Barcelona. Es hatte an dem Tag natürlich mehrere Gründe. Zum einen musste man auf die Leistungsträger Hendrik Pekela und Sander Sargosen verzichten. Pekela enorm wichtig in der Abwehr. Das hat man gerade im Spiel gegen Barcelona gesehen. Man rannte eigentlich immer im Mittelblock hinterher. Horak wurde immer wieder ins 1 gegen 1 versetzt. Natürlich auch nicht mehr der Schnellste auf den Beinen. Und dann kommen da die zügigen Spanier auf einen zu. Und damit meine ich jetzt nicht die Spanier von der Nationalität her, sondern die spanische Mannschaft. Sindrić auf der Mitte hat den immer wieder vor Aufgaben gestellt, die er nicht lösen konnte. Dika Mem auf der halbrechten Seite, wenn der in den Wackler geht. Das hat man auch nachher im Finale gesehen, aber dazu wahrscheinlich noch später. Kaum zu verteidigen. Und dann rennt man eben hinterher. Und dann hat man auch keine wirkliche Torhüterleistung. Landin gerade mal 16% gehaltene Bälle. Vorne Ekberg mit unbekannten Schwächen im Abschluss, wirft nur 3 aus 8, war auch selber nach dem Spiel endlos enttäuscht und sagte, ja, ich kann mir das gar nicht erklären, warum das so schlecht von mir war. Und auf der anderen Seite Barcelona mit einem herausragenden Rechtsaußen mit Gomez, wirft 12 aus 13, das sagt eigentlich alles. Also die kamen immer wieder ein schnelles Spiel, haben es immer wieder geschafft, nach vorne den Ball schnell zu transportieren. Und wenn man dann die Torwartquote von Perez de Vargas sieht, hält zwar auch nur 11, aber dafür 66%, 7 Meter. Er hat eben das gemacht, was Landi nicht hatte an dem Tag. Also es war kein Spiel der Torhüter, ähnlich wie das erste Halbfinale, aber 11 gehaltene Bälle im Gegensatz zu 6 reichen dann eben aus, um dieses Spiel mit 4 Toren locker, und das sage ich tatsächlich so, wie ich es empfunden habe, locker zu gewinnen, denn man hatte nicht annähernd das Gefühl, dass Barcelona dieses Spiel irgendwie noch aus der Hand geben könnte.
Vor dem Spiel gab es übrigens Spekulationen darüber, ob Niklas Landin überhaupt würde dabei sein können. Die stellten sich zwar als haltlos heraus, aber es war ja im Vorfeld relativ klar, dass er über sich hinauswachsen muss, damit der THW eine realistische Chance hat, aber wurde auch von seiner Abwehr etwas im Stich gelassen. Es gab dann eine Phase, verhältnismäßig spät in der Partie, als Dario Quenstedt auf der Platte stand, vielleicht zu spät?
Ja, jetzt alles auf Landin zu schieben, finde ich ein bisschen schwierig. Aber er hat natürlich nicht wirklich große Möglichkeiten gehabt, da irgendwelche Bälle zu entschärfen. Denn die meisten Bälle waren auch da wieder tatsächlich aus der Nahdistanz. 16 Würfe kamen von 6 Metern, dazu 6, 7 Meter und 6 von außen. Also das ist schon schwierig, da auch nur Bälle zu entschärfen. Also steht man als Torhüter schnell auf verlorenem Posten. Und man hat ja auch mal als Trainer so ein Gefühl. Kann der nochmal irgendwann einhalten oder eben nicht? Oder bringe ich meinen zweiten Torhüter, Dario Quenstedt, war dann ja auch mal kurzzeitig im Spiel, kriegt auch 3 Bälle aufs Tor, hält auch keinen. Also ob man da sagt, das ist zu spät gewechselt worden, ja, vielleicht schon, aber man weiß ja auch, Landin, wenn der da mal einen hält, und man hat es dann auch im Spiel um dritten Platz gesehen, wenn er da mal einen Lauf hat, dann nimmt er dir auch einige weg. Und ich glaube, darauf hat in dem Moment auch Philipp Biecher gehofft. Hat dummerweise in dem Spiel nicht so funktioniert, aber ja, hinten raus muss man sagen, Barcelona aber auch enorm effektiv. Bei den Würfen, jeder Wurf wird damit 100% ausgeführt, ist schon unfassbar stark, was die Spanier da in dem Spiel auch wieder gezeigt haben.
Eine Sache, die mir auch nochmal aufgefallen ist, die 3-2-1-Deckung als Variante hat nicht wirklich wie oft funktioniert.
Ja, die Variante 3-2-1 hat überhaupt nicht funktioniert. Liegt natürlich auch daran, dass Barcelona enorm schnelle Leute hat. Also die rannten auch immer irgendwie hinterher, die haben immer irgendwie das 1 gegen 1 gewonnen. Barcelona hat es immer wieder geschafft, sich den Vorteil zu erspielen und dann den Ball weiterlaufen zu lassen, um dann von 6 Metern auf frei zum Erfolg zu kommen oder eben in 7 Meter rauszuholen. Daher, Kiel war, muss man leider Gottes so sagen, in dem Spiel unterlegen. Barcelona hat das wie eine Top-Mannschaft runtergespielt. Ich habe es eben schon mal gesagt, man hatte nicht das Gefühl, dass man auch nur annähernd das Spiel aus den Händen geben könnte. Lichtblick auf Kieler Seite, ganz klar Reinkind und Winczek. Winczek in der Anfangsphase derjenige, der fast die Tore im Alleingang gemacht hat. Aber irgendwann geht da natürlich auch da die Puste aus. Also ich denke mal, Kiel hatte wirklich den großen Nachteil, dass man eben Pekeler und Sargosen nicht dabei hatte. Und das sind beides absolute Spitzenspieler, die man braucht, um in einem solchen Spiel bestehen zu können. Das kann man vielleicht mal ein paar Minuten und auch eine halbe Stunde ausgleichen. Aber hinten raus hat dann eben Barcelona den längeren Atem gehabt und eben auch die größere Bank, um 1:1 zu wechseln. Und das hat dann in dem Spiel den Ausschlag gegeben. Man fand kein taktisches Mittel, auch die 3:1 nicht, wo man Barcelona annähernd unter Druck hätte setzen können.
Also, die Halbfinals haben wir abgehakt. Wir könnten jetzt auch über das kleine Finale sprechen. Das will ich mir aber schenken, denn sportlich hat es nicht den allerhöchsten Wert und wir wollen uns aufs Endspiel fokussieren. Das war ein absoluter Kracher.
Das finde ich aber jetzt ein bisschen unfair, Sascha, dass du das Spiel um den dritten Platz schenken willst, denn das war auch tatsächlich ein Kracher, ähnlich wie das Endspiel. Man wird schon beim Spiel im 7-Meter-Werfen entschieden, hatte ich mir an dem Tag vorher noch gesagt. Und dann schafft es Kiel sich wirklich noch da rein zu retten, denn man sah eigentlich im Laufe der normalen Spielzeit schon wieder klare Verlierer aus. Und Westbremen trifft dann zweimal die Latte oder einmal Latte, einmal Pfosten und dann hält Landin. Und dann kommen sie zurück und retten sich dann noch ins 7-Meter-Werfen. Und gewinnt dann auch wieder dank Landin, der dann einfach mal die 7 Meter hält und die Leistung bringt, die man sich am ersten Tag vielleicht auch schon von ihm gewünscht hätte. Aber okay, kommen wir zum Endspiel. Und das war unfassbar. Also wenn man schon gedacht hat, wow, so viel Spannung wie im Spiel um Platz 3, das ist kaum noch zu toppen. Dann kommt so ein Ding und man geht in die Verlängerung und dann 7 Meter werfen. Und das Spiel war tatsächlich über die gesamte Spielzeit ausgeglichen. Und ja, 60. Minute macht Karalek noch den Ausgleich. Das war tatsächlich, also wenn man einen Krimi schreiben wollen würde, könnte man den hier nicht besser schreiben. Das war Handball auf absolutem Niveau, absolute Werbeveranstaltung für den Handball. Und das war genau das, was die 20.000 Zuschauer in der Köln Arena sehen wollten. Und die Stimmung war unfassbar. Hammergeil. Also sensationell, wenn man da im Block saß. Die ganze Halle hat mitgesungen, hat mitgeklatscht. Das war eine einzige Party. Und das in dem Endspiel, das war schon richtig gut.
Ist natürlich jetzt leicht zu sagen, dass es sich hinten raus entschieden hat, wenn es zum 7-Meter-Werfen gekommen ist. Aber Kielce hat zum Schluss der regulären Spielzeit eine Sequenz gehabt, wo sie 3 Angriffe in Serie den Ball verdattelt haben. Das war extrem bitter. Was hat da aus deiner Sicht nicht funktioniert?
Also wenn ein Spiel im 7-Meter-Werfen entschieden wird, klar, hat es hinten raus nicht mehr ganz gereicht dann für Kielce. Aber das würde ich jetzt gar nicht an den 3 verdaddelten Bällen festmachen wollen, denn das gab es auf beiden Seiten. Auch Barcelona hat einige technische Fehler gehabt, wenn man auf so einem hohen Level spielt, mit so einer hohen Geschwindigkeit. Und das sind beide Mannschaften auch über die 60 Minuten wieder gegangen. Das ist schon enorm, was die dafür ein Pensum abreißen. Dann passieren auch mal technische Fehler oder dann verdaddelt man auch mal, wie du so schön gesagt hast, einen Ball. Aber die Quote an technischen Fehlern oder an Ballverlusten ist eigentlich wirklich gering. Und das in so einem Spiel, wo es um alles geht, fantastische Leistung von beiden Mannschaften. Muss man einen Hut vorziehen und sagen, das war mal wieder Werbung für den Handballsport. Das war super. Und auch Gomez wieder mit einer tollen Leistung auf rechts außen und so sicher bei den 7-Meter-Würfen. 100% wirft er abermals. Das ist ja keine Einzelheit. Bei dem hat man einfach immer das Gefühl, der macht jeden Ball rein. Auf der anderen Seite Karalek, der gekämpft hat wie ein Stier, vorne wie hinten. Enorm wichtiger Spieler. Auch wenn es hinten raus für ihn nicht gereicht hat. Aber das war ein fantastisches Spiel und es hätte eigentlich kein Verlierer verdient gehabt. Denn sowas will man sehen und da hat man auch Bock drauf, in die Halle zu gehen.
Und dann, als alle dachten, Barcelona hätte das Ding schon gewonnen, kam Artem Karalek. Ich glaube, es waren noch 4-5 Sekunden auf der Uhr, als es Freiwurf für Kielce gab. Barcelona führt mit einem Tor. Der Ball liegt im Wurfkreis. Karalek sprintet hin, holt ihn raus. Also immer noch unfassbar gedankenschnell nach 60 harten Minuten. Freiwurf wird ausgeführt. Der Mittelblock von Barcelona, vielleicht nicht ganz so aufmerksam mehr in diesem Moment, will unbedingt einfach nur das Tor verhindern, stürmt raus. Karalek ist dahinter völlig blank und schweißt das Ding unter den Giebel. Unfassbar. Szene.
Aber das sind so Szenen, das sieht man halt oft, dass gerade zum Schluss noch der Wurf verhindert werden möchte und dann rennen vielleicht 2 raus, die Abstimmung ist nicht mehr ganz 100% da, kann man keinem einen Vorwurf machen. War ein bisschen Glück, dass dann Karalek so frei steht und macht es aber ganz souverän, also schweißt das Ding da oben ein. War konzentriert zum Schluss noch und der Wurf, den wollte er unbedingt machen und hat dann auch geschafft, eben den Ausgleich in der letzten Sekunde noch rauszuholen und dementsprechend seine Mannschaft in die Verlängerung zu retten.
Karalek, das wollen wir nicht vergessen, ist auch zum MVP gewählt worden. Gute Entscheidung? Richtige Entscheidung?
Ja, MVP zumindest, durchaus ein Spieler, der dafür absolut in Frage kommt. Also da waren, ich würde mal sagen, drei, die mich da wirklich überzeugt haben, oder vier eigentlich. Also auf Seiten von Barcelona war es ganz klar Gomez und Dikamem, die nachher auch für ganz, ganz wichtige Tore zuständig waren. Auf der anderen Seite fand ich, hat Vujovic ein enorm gutes Spiel gemacht. Und klar, Karalek, wenn man es mal beides bewerten will, Abwehr wie Offensive, dann hat er mit Sicherheit die stärkste Leistung gebracht, weil er hinten in der Mitte am meisten geackert hat und das tatsächlich über die fast komplette Spielzeit. Und da muss man auch den Hut vorziehen, denn das ist schon eine enorme Belastung, die der Bursche da mitgegangen ist und die er absolviert hat. Tolle Leistung von ihm, daher Glückwunsch, dass er den MVP mitgenommen hat.
Wir überspringen jetzt mal die Verlängerung, denn da taten sich beide Mannschaften nix. Und dann im 7-Meter-Werfen wird ausgerechnet Alex Duschebajew zum Unglücksraben. Vielleicht der Crunchtime-Spieler überhaupt. Ich bin großer Fan, muss ich offen zugeben. Aber der Junge tut mir unglaublich leid, denn es ist eine Lotterie, müssen wir einfach so sagen.
Ja, 7-Meter-Werfen ist manchmal wirklich ein bisschen Pech. Und Alex Duschebajew hat auch da wieder eine Top-Leistung gezeigt in dem Spiel, auch wenn seine Spielweise manchmal auch ein bisschen überheblich oder arrogant daherkommt, hat auch ein oder zweimal versucht, da 2-Minuten-Strafen zu ziehen. Das macht ihn vielleicht nicht immer so sympathisch, aber sein Vater hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, für ihn ist es der beste Spieler der Welt und der Höhepunkt seiner Familie. Vielleicht nicht ganz so nett, wenn man noch einen anderen Sohn hat, der in der gleichen Mannschaft spielt und auch ein richtig guter Handballer ist. Aber sei das mal dahingestellt, so Aussagen passieren nun mal. Ja, aber das ist 7-Meter-Werfen ist Glück. Nichts anderes. Also in dem Moment hat er halt ein bisschen Pech gehabt. Halbe Höhe hat er auch noch verworfen. Also vielleicht nicht unbedingt der optimalste Wurf gegen Perez de Vargas. Aber ja, einer musste verlieren. Und in dem Moment war es dann eben Kjelce und dass dann natürlich Alex Duschebajew, der auch schon im Halbfinale eine sehr gute Leistung gezeigt hat, derjenige ist, der den 7-Meter verwirft. Aber sowas gibt's immer schon.
Ich weiß übrigens nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber für mich das schönste Bild an diesem Wochenende war die pure Freude bei Carlos Ortega nach dem entscheidenden 7-Meter. Das ist sein Verein. Er war da viele Jahre sehr erfolgreich Spieler und er wollte diesen Verein ja auch unbedingt trainieren, hat Hannover vorzeitig verlassen und hat mir am Samstag gesagt, am Anfang der Saison war es nicht leicht für ihn, in die Kabine zu kommen. Die Spieler von sich zu überzeugen, ist ihm wirklich zu gönnen.
Ehrlich gesagt habe ich da überhaupt nicht so richtig drauf geachtet. Ich muss mir das dann nochmal in der Wiederholung anschauen, wie Carlos Ortega dann da wirklich gejubelt hat. Für mich war aber das Schönste an dem ganzen Wochenende tatsächlich, wie friedlich und mit wie viel Freude die Handballfans in Köln unterwegs waren. Das nicht nur vor der Arena, ich wollte schon Stadion sagen, aber das Gefühl hat man ja manchmal, wenn man dann in der Arena sitzt, dass es wie ein Handballstadion einem vorkommt, sondern auch in der Stadt. Da wurde gefeiert, da wurde gesungen. Es gab nicht eine Ausschreitung, zumindest keine, von der man auch nur irgendwie gehört hätte, sondern das war eigentlich das Highlight dieses Wochenendes, dass man Handball feiert und dass man mit 20.000 Leuten zusammenkommt und eine riesige Handballparty veranstaltet. Und ist ja auch der Grund, warum man eben jetzt den Vertrag bis 2026 mit der ERF unter Lenxess Arena verlängert hat. Der Geschäftsführer Stefan Löcher hat es dann nochmal kurz in der Halbzeit vorm Endspiel oder beim Endspiel kundgetan. Genau die richtige Entscheidung, auch wenn es natürlich mit Budapest vielleicht noch eine andere Halle gibt, die sich eventuell anbieten würde mit den 20.220 Zuschauern. Aber Köln, ja, ist das absolute Highlight in jedem Jahr, wie es da abgeht. Super. Und ich bin tatsächlich froh, dass es nach 3 Jahren endlich wieder geklappt hat, dass so viele Zuschauer zusammenkommen konnten.
Dann lass uns zum Ende hin nochmal ein Fazit ziehen. Wie hast du die beiden Tage in Köln wahrgenommen und wie fällt dein Saisonfazit in Bezug auf die Champions League und auch allgemein aus?
Allgemein natürlich immer noch ein verrücktes Handballjahr, wenn man mal die Anfänge sieht, dass man im September noch gar nicht wusste, kann man die Saison zu Ende spielen oder wie geht's jetzt weiter mit dem ganzen Virus. Stattdessen hat's dann hinten raus doch wieder super funktioniert, sodass man so ein bisschen Normalität wieder hatte, auch wenn einige Plätze frei geblieben sind. Klar, wegen Corona haben einige noch immer Angst gehabt oder haben immer noch Angst oder wissen nicht genau, ob man sich schon wieder in diese Menge begeben möchte. Aber im Großen und Ganzen, Magdeburg wird deutscher Meister, absolut verdient, hat leider Gottes 2 Endspiele verloren. VfL Gummersbach steigt wieder in die erste Bundesliga auf, auch tolles Ergebnis. Das Final Four so als krönender Saisonabschluss, ja, besser geht's eigentlich nicht. Dazu kam man auch die Handball-EM, die hat man schon fast vergessen, auch mit sensationellen Leistungen. Also das war ein tolles Handballjahr und da freue ich mich doch aufs nächste, wenn das dann jetzt im August, September wieder losgeht.
Dann abschließend die letzte Frage an einen Experten in dieser Saison. Bist du auch ein bisschen froh über die Sommerpause? Klar, du bist selbst kein Aktiver mehr, aber einfach mal ein bisschen durchatmen und dann in ein paar Wochen wieder durchstarten?
Ja, als Handballer ist man natürlich immer froh, wenn es dann mal irgendwann in die Sommerpause geht. Ich bin tatsächlich kein Aktiver mehr, aber ich habe immer wieder breitschlagen lassen, eine Handballmannschaft zu trainieren nächstes Jahr. Da ist man immer noch ein bisschen dann auch in der Planung und sind auch dreimal Training die Woche. Deswegen ist da schon immer noch ein bisschen was zu tun. Aber ich mache auch jetzt demnächst mal ein bisschen Urlaub und dann gönne ich mir mal 3,5 Wochen Auszeit. Und das ist auch mal wichtig, dass man mal den Kopf freikriegt und einfach mal die Seele baumeln lässt und mal an was anderes denkt, außer an Handball. Und dann kann man es auch hinten raus nämlich nicht mehr erwarten, wenn es dann mal wieder losgeht. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Und dann freuen wir uns einfach mal auf eine gute Saison und dann hoffen wir mal, dass man uns beide, Sascha, auch mal wieder das ein oder andere Mal öfter im Fernsehen zu hören bekommt. Da würde ich mich drauf freuen.
Wunderbar, dann hätten wir das ja auch alles geklärt. Vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, an deinem Geburtstag übrigens. Also herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Und dann soll es das gewesen sein für den Moment. Jetzt gibt's eine letzte Pause in dieser Saison hier bei Kreisab und dann gibt's nochmal das Interview der Woche. Bis sofort. Interview der Woche Zeit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob es ein Interview der Woche wird, was ich in zwei Teile teile. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wo dieses Interview hinführt. Ich weiß nur, dass ich mich unglaublich darauf freue. Aber zunächst muss ich Werbung machen, wie immer. Das ist einfach so. Ich möchte mich bedanken bei allen Unterstützern, die Kreisab supporten. Bei patreon.com/kreisab könnt ihr gerne ein Abo abschließen und diesen Podcast dann mit einem Euro im Monat oder 2 oder 5 unterstützen. Nochmal danke, da sind auch wieder neue Abonnenten dazugekommen. Und jetzt begrüße ich meinen Gast, Olafur Stefansson. Ich habe es gerade gesagt, ich freue mich unendlich auf dieses Gespräch. Du bist ein Spieler gewesen, den ich absolut geliebt habe mit der Art und Weise, wie du gespielt hast. Erstmal freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen hier in einem Hotel in Bad Oeynhausen, denn du bist Co-Trainer beim HC Erlangen. Und jetzt gehen wir mal ein paar Monate zurück, 6 Monate. Hättest du dir überhaupt vorstellen können, heute hier zu sitzen in diesem Hotel?
Ich glaube nicht, nee. Nee, ja, vor allem hier, aber so allgemeiner vielleicht. Auch ein Bundesliga-Trainer und Co-Trainer war gerade nicht auf meinem Plan. Ich habe Psychologie studiert im Uni, war da voll rein und ja, hätte mich nicht so vorgestellt. Aber im Januar ist etwas passiert und ja, hier sitze ich mit dir.
Was ist passiert?
Ja, einfach, ich spürte auch so letzter Herbst, dass ich auch einen Handball vermisse. Und da war ich Kommentator beim Europameisterschaft, habe die isländische Mannschaft verfolgt mit Dagur. Wir saßen da zusammen und Leuge Geirsson auch. Und ja, dann kam auch so dieses, dann habe ich so gefühlt, ja, ich könnte mir jetzt wirklich gut vorstellen, wieder ins Ausland zu ziehen und mit Handball versuchen. Und dann kam diese Möglichkeit so auch überraschungsweise mit Erlangen. Dieser Trainerwechsel da und so, diese Umstellung da. Und dann habe ich einfach Ja gesagt. Ja, und es passt auch eigentlich, ich habe meine schönen, man sagt so, diese 7-Jahre-Kreis. Und jetzt war ich 7 Jahre in Island, habe da viel gemacht. Und jetzt sind auch meine Kinder älter geworden, ziehen von Hause weg. Mein Sohn wird nächstes Jahr in Dänemark spielen, meine Tochter wird in Norwegen Musikschule machen. Das heißt, nur meine jüngste Tochter ist immer noch zu Hause. Das heißt, es ist eigentlich Zeit, um was Neues zu machen jetzt. Und ich bin auch sehr heiß auf Handball und dieser Co-Trainer und Trainerposition.
Das heißt, dir ist langweilig geworden?
Ja, eigentlich. Ich habe so viel probiert in den letzten 7 Jahren und der Kreis hat sich eigentlich geschlossen oder so. Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe, so philosophiemäßig und lebensmäßig und so. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass ja, mein Herz schlägt immer noch oder eigentlich wirklich für Handball. Und dass die Trainerposition oder Co-Trainer ist eine herausfordernde Stelle. Und es fordert wirklich alles. Es fordert Können, es fordert Psychologie, Menschlichkeiten, sozial, alles. Und auch tüchtig, was sagt man, tüchtig, fleißig zu sein.
Du hast eben noch gesagt, dein Deutsch ist nicht so gut und dann haust du solche Vokabeln raus.
Ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Man spricht einfach.
Ja, also von daher, ich finde das Deutsch herausragend gut.
Okay, geht, ja.
Ja, ich finde schon. Ist Handball eine Droge?
Ja, Handball ist Droge, habe ich selber gespürt. Es ist schwierig aufzuhören. Vor allem die Droge ist, dass du diese Höhen, diese Gipfel und Täler hast. Du hast die Spannung vor dem Spielen und da bereitest du dich vor mit Video, mit Training, mit allem. Und dann spielst du das Spiel, gewinnst oder verlierst und dann kommt dieser Puff, dieser Relax, ja, und dieses Serotonin-Dings und Entspannung und das alles. Ja, und dann wieder klettern. So Sisyphus-mäßig. Sisyphus, sagt man, oder?
Ja, Sisyphus, genau.
Ja, ja, genau. Das ist eigentlich, ja, so jeder 3 Tage und dann wuff, 3 Tage und wuff. Und es ist schwer, davon sich abzugewöhnen. Habe ich gespürt, könnte man eigentlich besser forschen vielleicht oder ein Buch darüber schreiben, wie ein Profi von dieser Mühle oder von dieser, ja, rauskommt oder wie er sich damit, ja, abfindet.
Hast du deswegen so lange gespielt und konntest nicht aufhören?
Ich habe lange gespielt, weil, ja, mein Körper war okay. Meine größte Lehre war mein Kreuzbandriss, als ich 22 war. Eigentlich, dann lernt man zu schätzen, heil zu sein, oder dann hat man viel so diese Prophylaxeübungen gemacht. Und ich glaube, das war eine meiner größten Hilfe, um dann später ganz wenige Verletzungen zu haben. Ja. Das war nur, als ich 38 war, dann fing es so an, bis in mein Knie war nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Aber warum habe ich so lange gespielt? Weil ich einfach das Spiel liebte, ja. Und ich wollte, dass jedes Jahr würde ein neuer Lehrgang oder ich würde dann etwas Neues erfahren, ja. Und zum Beispiel habe ich dieses Experiment gemacht, mein letztes Jahr in AG Kopenhagen. Dann habe ich probiert, mit diesen 5 Fingers zu trainieren. Und nur so Socken eigentlich. Und zum Beispiel hat gut geklappt. Ich habe mein letztes Nationalspiel gespielt gegen Rumänien mit diesen 5 Fingers. Und war okay. 8 Tore gemacht, alles okay. Aber nur in Socken halt.
Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet.
Das bedeutet, dass alles möglich ist, ja. Wenn man eine Einstellung hat, man macht es klug, nicht 0 auf 100. Und man hat Ideen im Kopf, man ist geduldig, man ist offen für Fehler zu machen oder so, bereit dafür. Dann kann man alles umstellen. Und ja, das ist meine Glaube.
Du hast jetzt eben gesagt, du hast Psychologie studiert. Hast du das Studium abgeschlossen? Ist das beendet?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber man kann nicht alles haben. Ich musste wählen, entweder mache ich das weiter oder ich probiere jetzt eine tägliche Psychologie zu erleben, was der Alltag in Erlangen ist. Da hast du einen Psychologieunterricht jeden Tag eigentlich mit dir selbst und den Spielern, Vorstand, mit deinem Trainer. Ja, alles. Ich lege eigentlich mehr Wert auf Erlebnis jetzt als Bücher. Ich habe eigentlich ein bisschen genug von Büchern, habe so viel da gelesen und so, und jetzt ist es mehr Erfahrung.
Also das Erleben, was du gelesen hast.
Genau. So, man sagt in Island, Erfahrung ist etwas, was du kriegst, kurz nachdem du das gebraucht hast. Ja, das ist Erfahrung.
Das stimmt allerdings. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du bei AG Kopenhagen dann, ja, für dich vielleicht auch ein bisschen was entdeckt hast, wie das funktionieren kann mit diesem System, was du gerade eben erklärt hast mit den 5 Fingers. Bedeutet, du hast dir schon vor einigen Jahren während deiner Karriere viele Gedanken gemacht über Handball, über Psychologie, mentale Dinge. Mittlerweile wissen wir, Mentaltrainer sind ein ganz, ganz großes Thema. Wie war das damals? Ja, nicht 2012, sondern vielleicht sogar 1996, 2002 war das Thema? Haben Spieler über solche Sachen gesprochen? Oder hat man einfach nur trainiert und seinen Job gemacht?
Ja, gute Frage. Damals war das vielleicht nicht so ein Thema, aber für mich, so als ich in PHC war, Wuppertal damals, in 96. Dann bin ich raus aus dieser isländischen Welt oder so. Ich wollte Arzt werden und so und Medizin studiert. Und dann hatte ich, als ich nach Wuppertal kam, dann hatte ich plötzlich die Ruhe, um selber zu forschen, eigentlich was ich wollte. Ja. Und mein Herz lag immer, oder es war immer Philosophie. Dann habe ich das studiert, so Fernstudium in Uni. Aber auch währenddessen alle diese Bücher auch gelesen. Dale Carnegie oder diese Seven Habits und sowas. Und das war damals so etwas neu, ja. Und diese Napoleon Hill und das Ganze, ja. Und ja, ich muss sagen, es hat mir geholfen. Ich habe immer mein Notizbuch gehabt und Vorspielen, Plan gehabt, so mental nach dem Spiel, was lief gut, was nicht und sowas. Für mich sind es eigentlich vier Bereiche in Handball. Es ist körperlich und das, offensichtlich, Schnelligkeit und das alles. Dann ist es Technik, dass der Ball hingehen kann, wo er hin soll. So technisch mäßig auch so finden und so wie man sich bewegt. Und dann ist es natürlich Entscheidung. Darauf lege ich viel Wert, vor allem im Training und so, weil es alles Entscheidungen und da muss man die Spieler immer anfordern, dass die nicht immer nur im Komfortzone sind, sondern nicht nur in dieser grünen Zone, sondern eigentlich ständig in dieser gelben Zone, ja. Etwas Neues und dass die gefordert sind, so wahlmäßig und entscheidungsmäßig, weil am Endeffekt ist Handball nur Entscheidung, ja. Und wo triffst du diese Entscheidung? Wie bereitest du dich vor? Wie nimmst du Verantwortung? Das alles. Und das natürlich ist der Kopf, ja. Das heißt, der Kopf ist halt alles. Und das ist dann das vierte Bereich, ja. Und das ist genau Mentaltraining, ja. Einfach das für mich als ein Teil von dem Ganzen, ja. Ja, ich denke, Omar ist ein super Beispiel jetzt. Natürlich bin ich nicht neutral da. Aber so einen Spieler zu sehen, ich habe ihn gesehen als Junger, ich habe ihn trainiert mit U20 und so und auch Gistli, die beiden, ja, und vor allem Omar und man dachte, okay, wow, er ist technisch, er ist klug, er ist da, er trainiert so, er ist professionell schon mit 19 Jahren, er ist fokussiert, aber okay, aber er ist nur was 1,86 oder so, weißt du, ja, es wird schwierig bei ihm, aber trotzdem, und dann sieht man, auch wenn er genetisch nicht so vielleicht dazu geeignet ist, ein Rückraumspieler zu sein, dann zeigt er uns allem, dass auch da, dass du Sachen bewegen kannst, ja. Und er ist ein super Beispiel von einem super Kopf.
Als du mit 23 aus Reykjavik nach Wuppertal ins Bergische Land gegangen bist, wie weit war dein Kopf in dem Moment? Musstest du noch unfassbar viel lernen oder hast du dir damals in Island schon mit 20, 21 so viele Gedanken gemacht über deinen Sport?
Nee, ich musste viel lernen, ja. Weil es ist alles so. Man lernt nur durch Erfahrung. Meine Lehrer waren meine Trainers. Ich hatte schon einen russischen Trainer damals vorher, hat mir viel beigebracht in Island, ein isländischer und sowas. Aber dann kommt auf dich zu, ja, ein Isländer mit Wuppertal, dann ein Ostdeutscher in Magdeburg, dann kommt Alfred, dann hast du Thaland, Raul González. Das sind alle deine eigentlich kleine Väter, oder? So, und die bringen dir nicht nur Handball bei, sondern auch Lebenssachen, ja. Und jeder für sich und dann, ja, dann sieht man auch, wie variabel das Leben ist und wie variabel die Lebensphilosophien sind, ja.
Logischerweise müssen wir jetzt über den SC Magdeburg sprechen. Wir haben keine andere Wahl. Es ist der neue deutsche Meister, 21 Jahre nach diesem ersten gesamtdeutschen Meistertitel. Was glaubst du eigentlich, welche Meisterschaft ist beeindruckender? Eure damals? Ihr hattet viele Superstars in dieser Mannschaft, fantastische Mannschaft. Stefan Kretschmer, du, Joel Abati, Kerwadek, Henning Fritz, also viele Superstars. Oder diese Meisterschaft jetzt, wo weniger Stars sind, aber sie haben bislang nur zwei Spiele verloren. Klar, es sind jetzt noch zwei Spiele zu spielen, wenn wir miteinander sprechen. Aber sie haben die Liga in dieser Saison dominiert. Ihr habt die Liga damals nicht so sehr dominiert wie jetzt Magdeburg in dieser Saison. Welche Meisterschaft ist beeindruckender?
Ja, wenn ich jetzt schnell vergleichen muss, was eigentlich immer schwierig ist, dann würde ich eigentlich sagen, das jetzige ist beeindruckender. Ja, ich weiß nicht, viele werden nicht glücklich dazu hören, weil das war auch beeindruckend, was wir gemacht haben. Das war das erste Mal für SCM. Aber schon, diese Arbeit von Wiegert ist hoch respektabel, ja, weil es kommt nicht von Tag auf morgen oder so. Es ist eine ständige Arbeit, kluge Entscheidungen, kluge Scouting, kluge Training. Alles im Lauf den letzten, was, 3, 4, 5 Jahren, ja. Und da Hut ab zu Benno und Co. Und auch Hut ab zu meine Landsmänner, ja. Und auch ganze Mannschaft. Ich habe den, glaube ich, alle, ja, gegrüßt oder gelobt genug jetzt. Aber die verdienen es auch, ja.
Ja, ich finde auch, dass sie einen unfassbar tollen und attraktiven Handball spielen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und Bennett Wiegert hat sehr viele kleine Spieler geholt. Du hast gerade gesagt, Omar Ingi Magnusson ist ja nicht so groß. Du bist zum Beispiel deutlich größer als er, auch wenn er die gleiche Position gespielt hat. Diese Mannschaft vom SC Magdeburg, ich habe es gerade schon gesagt, war eine Mannschaft mit vielen Superstars. Trotzdem hast du dich eigentlich auf dem Höhepunkt dieser Mannschaft entschieden, Magdeburg zu verlassen. Du hättest ja sagen können, ihr habt die Meisterschaft gewonnen 2001, Champions League 2002 als erste deutsche Mannschaft. Ich bleibe da, weil ich mich wohlfühle, weil ich weiß, hier funktioniert das. Warum bist du damals aus Magdeburg weggegangen und warst dann ja länger bei Ciudad Real, als du in Magdeburg warst?
Ja, Grund erstmal, es ging nicht um Geld, weil Magdeburg wollte genau das zahlen, was Ciudad zahlen wollte, sodass wir das abhaken können. Es ging um, ja, neue Erfahrung und ja, um neue Erfahrung, neue Herausforderungen. Nach 5 Jahren in Magdeburg, dann kanntest du alle und so, und ich bin eigentlich immer der Typ gewesen, der nicht zu lange das Gleiche machen kann, ja. Ich bin nicht gut mit zu lange Wiederholungen oder so. Wenn ich das gut kann, dann wird es mir langweilig, ja. Und einfach so, ein neuer Abenteuer und neue Welt zu sehen, neue Ideen, neue Wege, um Handball zu erleben, um zu erfahren, um zu spielen. Und das alles, ja.
Vor allem Ciudad Real und die Liga Asobal und der spanische Handball sind ein großer Unterschied zum Handball in Deutschland. War es am Anfang für dich schwer oder war es eigentlich kein Problem, weil du so unfassbar gut gewesen bist?
Nee, es war unglaublich schwer. Es waren 2 ganz schwierige Jahre, weil von Alfred war der beste, einer der besten Coaches, den ich gehabt habe, und physisch hat er mich zu einer Maschine gemacht mit seiner, ja, mit seiner Vorbereitung, mit seinem ganzen Verhalten eigentlich. Und von da auf Juan de Dios Roman, bless his soul, wie sagt man in Deutsch, weil er gestorben ist neulich, bless his soul.
Gott habe ihn selig, sagt man, glaube ich.
Gott habe ihn selig, ja. Ja, der war ein Lehrer, ja. Aber er hatte nicht dieses Niveau und dann bin runter halt, weil er erlaubte mich auch nicht extra zu trainieren. Ich durfte nicht das kompensieren. Weißt du, wenn ich mich gesehen hatte in einem Kraftraum oder so, dann würde ich geschimpft oder es würde mir verboten, was extra zu machen. Weißt du, das ist ganz komisch. Ja. Und schwierig für mich, 2 Jahre und ich bin gesunken, auch nicht so gut gespielt, auch in der Nationalmannschaft würde ich schlechter. Ganz schwierige 2 Jahre, ja. Und sogar so schlecht, dass eigentlich habe die Ciudad an mir geboten, weißt du, zurückzugehen, ja. Das war die Möglichkeit, weil die haben Metlisitz und Belaustige geholt und wir waren halt 3 in dieser Position, ja. Und die sagten, ja, Ole, wenn du gehen willst, dann, ja, dann war Talan Trainer und er hatte noch nichts Vertrauen an mir. Aber ich wusste, dass ich besser, viel besser war, als was ich in den letzten 2 Jahren gezeigt habe, ja. Und ich hatte viel Interesse, mit Talan zu arbeiten. Ich wusste, dass er klug war. Und ist gelungen.
Ich denke schon, ja.
Denke schon, aber es ist halt immer riskant, wenn man neue Welten kennenlernt oder so. Es ist die Natur des Neues. Es ist immer riskant, sonst wäre es ja nicht neu.
Kultur und Sprache, auch ein Problem, weil ich will nicht sagen, dass Island und Deutschland ähnlich sind. Das ist auch nicht korrekt. Aber die Differenz zwischen Deutschland und Spanien ist wahrscheinlich deutlich größer als zwischen Island und Deutschland.
Ja, ist so. Aus jeder Erfahrung. Einfach Arbeit suchen in Spanien und dann weiß man das in ein Jahr. wie verschieden die denken, ja. Die haben viel beigebracht und auch dieser Zeitlosigkeit ab und zu und ja, dieses Feingefühl für Sachen, wie einfach ein Tomate essen oder ein Orange essen. Das ist dieses Feingefühl für Geschmack, für Reife, einfach für diese Lebenssachen halt so, ja. Und auch damit mit dieser Wettbewerb zu verbinden, das war schon beeindruckend, ja, wie die das geschafft haben, dass man sich immer professionell hielt, aber man konnte auch ja, sich entspannen. Ja.
Als du von Island nach Deutschland gegangen bist, wenn man Leistungssport macht, ist das ja auch ganz normal, ist man natürlich sehr ehrgeizig, weil man viel erreichen möchte. Dann hast du in Magdeburg alles erreicht mit der Meisterschaft und dem Champions-League-Sieg. Und bist nach Spanien gegangen und damals war die Liga Asobal natürlich von der Qualität her noch viel, viel, viel besser, als das im Moment der Fall ist. Barcelona gab es noch eben, eure Mannschaft mit Ciudad Real und auch noch ein paar andere Mannschaften, die relativ gut waren. Dann hast du gerade gesagt, zwei schwierige Jahre und dann wurde es ein bisschen besser. Bist du dann erst ein kompletter Spieler geworden, ein kompletter Charakter, weil du zum Beispiel genauso ehrgeizig geblieben bist, aber auch etwas lockerer, weil ich kann mir vorstellen, dass du dann diese Lockerheit der Spanier so ein bisschen gelernt hast. Du hast das gerade auch erklärt mit dem Geschmack, mit den Feinheiten, sich hinsetzen, eine Tomate essen oder eine Orange. Hast du diese Lockerheit gebraucht, um der beste Olafur Stefansson zu werden, den es dann geben konnte?
Meinst du, als ich zurückkam oder allgemein? Oder
als du, sagen wir, 2007, 2008 vielleicht auf dem Zenit deiner Karriere warst.
Ja, nee, was ich da gelernt habe, als ich zurück zu Löwen kam, ja, da waren eigentlich die einzigen Jahre, die ich so von selbst bereue, weil da war ich im Kopf nicht da. Ich hatte auch ein bisschen Verletzung so im Knie oder so, aber es ist eine schlechte Ausrede, weil ich habe das nicht so akzeptiert. So, ich war ein bisschen gegen, oder nicht gegen, aber ich war nicht so mit Trainer, mit Ola, da diese Schwedische, diese Deutsche, weil ich war halt auch sehr beeindruckt von dieser spanische Version, wie man Handball spielt, ja. Und das war auch so ein Umbruch und es war schwierig. Ich war auch etwas arrogant. Wir haben die Silbermedaille geholt, der 2008. Und das ist so mein Lernprozess und meine Geschichte zu jüngeren Spielern. Da war ich halt zu vielleicht stolz, arrogant. Ich war nicht voll da. Ich habe so 10% gelassen von Professionalität und Resultat, kein Titel, ja. Und ich nehme es auf meine Kappe. Ich weiß, wenn ich da 100% gewesen wäre, so wie immer, dann hätte ich was holen können mit Löwen, ja. Und das ist ein Lernprozess, aber ja, das waren so die einzigen Jahre, die ich eigentlich bereue. Aber natürlich ist man, wer man ist in dieser Zeit. Und da habe ich, zum Glück habe ich das so processed, wie heißt das, verarbeitet. Und sofort, so nachdem in Kopenhagen, dann habe ich gespürt, ja, ich muss jetzt was ändern. Ich bin nicht der ich war. Und dann fing ich wieder an, so wie ich früher war. Und auch, dann hatte ich diese Anreise, Olympische Spiele in London. Ich musste eigentlich alles umstellen, habe Ernährung umgestellt, alles umgestellt und ich war auch 38 damals. Aber ja, jede Mannschaft, jedes Jahr hat seine Stufe, immer ein Lernprozess. Das ist ein ständiger Lernprozess, alles, ja.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du bist bei Ciudad Real vielleicht zu locker geworden?
Nach dem, ja, ja. Ja, locker in dem Sinne. Ja, locker. Ja, nee, ich war zu locker, als ich zurückkam nach Deutschland. Ich hätte mich schneller an den deutschen Rhythmus gewöhnen müssen, ja. Das heißt, ich war in den spanischen Rhythmus und du kannst nicht kommen in eine Mannschaft und denken, dass, hey, wir machen es mein Weg oder so, weil ich hier bin Superstar aus Spanien oder bla bla, weißt du. Und da habe ich mich ein bisschen vergessen. Das war ein großer Lernprozess auch. Dass man sich schnell anpassen muss, fühlen, akzeptieren muss und von da kannst du einige Dinge vielleicht bewegen. aber es soll erstmal von dir auskommen. Dieses Einatmen, Umgebung spüren, was will der Trainer zuhören, Spieler zuhören. Und dann, wenn du alle diese Informationen gesammelt hast, dann kannst du entscheiden, okay, jetzt mache ich das und das, so werde ich das machen, okay, werde ich hier helfen, hier sowas, weißt du, aber ja, nicht kommen und buff, alles hier, sein Weg oder sowas, so geht nicht, das geht nicht.
Wir reden jetzt darüber 11 Jahre später. Wann hast du gewusst, dass die Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht so gelaufen ist, wie du dir das gewünscht hast? Sofort danach?
Ja, sofort danach, weil ich wusste, ich war nicht gut genug und das hat mich getroffen. Ja. Und ich schiebe es auf keinen, ich schiebe es auf mich selbst und es wäre normal. Wir waren in Köln, es war einigermaßen okay, aber kein Titel. Und das war ein super Spieler da, Andi Schmidt als ein Junger, Gensheimer Jung und Grötzky Jung mit guten Polen, Biliki und der super Truppe, ja. Und wenn ich in meiner hundertprozentigen Form da gewesen wäre, wären wir Meister. Ich weiß es einfach. Und das kränkt. Das kränkt. Und damit muss man leben. Damit muss halt ein Athlet leben, ja. Aber das kränkt, weil du weißt, ja, eigentlich hätte das besser machen können. Weißt du, Pfosten rein, Pfosten raus, das ist eine andere Sache, ja. Aber das war so schon menschlich, kopfmäßig und sowas, ja. Das Einzige, was ich bereue. Sonst war ich immer da. Das kann ich trotzdem sagen, in anderen Mannschaften.
Hast du mal mit Spielern von den Löwen von damals, du hast jetzt ein paar Namen genannt, wie Gensheimer und Grötzky, die ja immer noch da spielen, hast du mit denen mal darüber gesprochen?
Nee, noch nicht. Nee. Eigentlich ist es ungeklärt, aber jetzt mache ich das. Das ist meine Confession. Ja, aber auch, ja, man gibt es zu. Weil ich war auch mit Gocki da, Guðjónsson, Sigurðsson und Snorri. Guðmundur Guðmundsson war auch da, Sean war da, es war alles bereit und es fehlte nur Titel, ja. Aber die kamen halt später, dann war Gümme da, hat auch super Arbeit gemacht, Guðmundsson, gut vorbereitet, die Guardiolas kamen und so und dann am Ende hat es geklappt mit Jakobsen, aber es war eine gute Vorlage da, die Jahre voraus, aber mir wäre es lieber, wenn ich was mit Löwen gewonnen hätte.
Ich muss nochmal über diese Mannschaft von Ciudad Real mit dir sprechen, weil ich habe intensiv auch mal länger zusammengesessen mit Talant Dushebaev. Diese Mannschaft 2008, 2009, glaube ich, insbesondere, die damals die Champions League auch gewonnen hat mit diesem unglaublichen Rückspiel gegen den THW Kiel damals, ist für mich vielleicht die beste Vereinsmannschaft, die ich jemals gesehen habe. Weil ihr eine Maschine wart als Mannschaft, sage ich jetzt mal. Wie war das für dich als Spieler? Ihr hattet so viele Superstars in dieser Mannschaft, Didier Deschamps, einer der besten Abwehrspieler aller Zeiten, Chema Rodriguez, der jetzt als Trainer auch sehr erfolgreich arbeitet bei Benfica, Jonas Schellmann, Luc Abalo, so viele unglaubliche Spieler. Wie war das für dich eigentlich, in dieser Star-Truppe mit dabei zu sein?
Für mich waren es nur Kollegen, ja, und ich musste meine Arbeit tun. Was am besten war, ist, dass ich war beeindruckt von Talant und von Raúl González, weil 33 ist ein gefährlicher Alter für einen Spieler. Dann denkt er weiß alles, er hat schon alles erlebt. Er denkt, sein Körper ist vielleicht ja am Ende oder so und er fängt über andere Sachen zu denken. Er hört auf, das vielleicht zu schätzen, was er hat und soll sie fallen, ja. Und da war ich eigentlich, als ich nach Ciudad kam. Zwei schwierige Jahre natürlich, aber dann kamen die beiden, ja, und die haben mich so beeindruckt, weil die haben eine Philosophie gehabt oder Spielverständnis gehabt, was ich noch nicht erlebt habe. Und das für mich als ein Linkshänder mit so rechten Gehirnteil, ist ganz aktiv und immer auf was Neues suchen, das war für mich Paradies eigentlich. Es war alles, was mich eigentlich wünschen könnte. Und darum ging's ja. Okay, da war ein super Spieler da und alles. Aber man musste natürlich hart kämpfen, um einer von denen zu sein, ja. Das war, ja, wahrscheinlich eine der besten Mannschaft je. Aber ich will auch dazu nehmen, dass Kiel auch, wir haben das auch von denen auch geklaut. Die waren auf unserer Ebene. Die waren genauso gut wie wir. Wenn nicht besser. Wenn wir 10 Spiele gespielt hätten, wäre ich wahrscheinlich 5-5 oder so. Das war auch eine super Truppe. ja, die Kieler Mannschaft da mit Alfred, auch mit Nowka vorher, diese Umstellung Nowka auf Alfred, diese Zeit mit Löwgren, Kautistnik und alle, das war eine Truppe auch. Ja. Und natürlich ist es durch seinen Gegner, wo man sich messt, ja. Je besser der Gegner ist, je besser Spiegel hat man, wie gut man selber ist. Ja, da habe ich Glück gehabt eigentlich in den beiden. Glück ist natürlich ein komisches Begriff, aber ja, ich würde sagen, wir waren sehr gut, Barcelona auch natürlich und Kiel. Aber es war einfach eine Ehre, ein Teil davon zu sein.
Ich muss konkret mit dir über das Rückspiel sprechen. In dieser Arena, Don Quixote heißt sie, glaube ich, ne?
Ja, ja, ja.
Es gibt ja leider diese Mannschaft nicht mehr, was sehr, sehr schade ist. Aber dieses Rückspiel war sehr, sehr speziell. Vielleicht kannst du es mal erklären, weil ich glaube, der ein oder andere, der jetzt dieses Interview hört, der kann sich nicht konkret an dieses Spiel erinnern. Ihr habt das Hinspiel in Kiel hoch verloren, glaube ich.
Mit 5,
ja. Ja, also verhältnismäßig hoch.
Ja, mit 5.
Und dann liegt ihr im Rückspiel zurück. Und dann gibt es eine Phase, in der sich das Spiel komplett dreht. Die Halle explodiert. Es war eine Stimmung, die wahrscheinlich für dich eine ganz besondere Erfahrung auch war. Du hast jetzt oft schon über Erfahrung gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für einen Spieler auch etwas ist, was man nie vergisst. Welche konkreten Erinnerungen hast du noch an dieses eine Spiel? Ist es vielleicht auch das eine Spiel in deiner Karriere oder sagst du, Halbfinale Olympia 2008 ist auch nochmal was ganz Besonderes, weil dann klar war nach dem Sieg, ihr habt eine Medaille gewonnen, was für Island eine riesige Geschichte ist. Oder ist es vielleicht tatsächlich dieses eine Spiel, an das ich mich sehr gut erinnern kann, weil der Verlauf dieses Spiels so besonders war?
Ja, es war einfach, gemeinsam sind wir halt 8, 9 Toren zurück. Ja. Wir verlieren da mit 5 Toren und 15 Minuten vor Schluss sind wir 4 hinter. Das heißt, gemeinsam oder zusammen ist es 9 gegen Kiel. Und was kann man daraus lernen? Dass man nicht alles steuern kann halt. Man sagt auch, der König möchte segeln, aber am Ende entscheidet der Wind, ja. Ja, es war so eine Geschichte. Das ist das Einzige, was ich von diesem Spiel, weil es kam so wie puff und plötzlich hast du gewonnen und du weißt eigentlich nicht warum, ja. Und die Kieler wussten es auch nicht. Die waren eigentlich nicht sauer, die waren nur überrascht. Was ist das? Was ist passiert? Wir haben da gewonnen, vor 15 Minuten führten wir mit 4 und jetzt haben wir nicht gewonnen. Aber die haben das dann mitgenommen für nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Die haben dann es am Ende geholt, alle. Und die würden alles noch bessere Spieler und so. Das heißt, ja, jeder hat seinen Moment.
Wusstest du in dem Moment, als dieses Finale dann gespielt war, dieses Rückspiel, es ist einfach Zeit für mich, Ciudad Real zu verlassen? Das waren dann 6 Jahre. Du hast gesagt, es sind immer so diese 7 Jahre. Das war für mich genug. Das war jetzt ein Ende sozusagen. Ich langweile mich, ich muss wieder was verändern.
Ja, es war so ein ähnliches Gefühl wie beim Magdeburg. Ja, bin immer ein bisschen früher gegangen als vielleicht, ja, ich weiß nicht, aber für mich war es, oder ich dachte, klein Gewissensbisse Ciudad gegenüber, genauso wie Magdeburg vorher. Aber ich dachte auch, dass es ein Peak erreicht, oder Peak nicht, aber da kam was Neues. Auch das war ein gutes Angebot, auch mit Gorki zu spielen. Und das war halt ein anderes an sich. Ja. Und auch eine riesen Herausforderung. Und alles war bereit dafür. Wollten Meister werden, Champions League, das alles. Und was wäre schöner gewesen, wenn es geklappt hätte? Ist leider nicht so gewesen, aber die Herausforderung war schon da. Ja.
Ich habe jetzt gerade eben dieses Halbfinale angesprochen, 2008 in Peking bei den Olympischen Spielen. Mhm. Lass uns ein bisschen darüber sprechen, weil natürlich wissen wir, du hast, ich muss nochmal nachschauen, unfassbare 330 Länderspiele für Island gemacht und 1570 Tore geworfen. Dass Handball in Island eigentlich Nummer 1 ist. Also mittlerweile ist auch die Fußballnationalmannschaft relativ gut für ihre Verhältnisse. Aber wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, dass Handball eine Droge ist. Wie schafft ihr es immer, von Generation zu Generation diese Leidenschaft für den Handball auf die Kinder zu übertragen? Woran liegt das? Weil die isländische Nationalmannschaft war ja nicht immer gut. Es gab auch mal Phasen, wo die Nationalmannschaft etwas schlechter war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass vor deiner Generation Island bei den Turnieren regelmäßig gut gewesen ist. Das war ja eigentlich erst mit dir und mit Goggi und mit diesen Spielern, dass ihr etwas mehr erreicht habt. Warum ist trotzdem diese Tradition von Handball so groß in Island?
Ja, der erste Grund ist vielleicht, es ist ziemlich dunkel und kalt. Es ist gut, in den Hallen zu sein, ist da draußen. Jetzt haben wir mehrere Fußballhallen auch und dadurch hat sich der Fußball auch entwickelt in Island. Aber auch, ja, es ist diese, vielleicht, ich habe einen guten Freund, der ist Soziologe, und er hat ein Buch darüber geschrieben, so nach dem, diese Fußballgeschichte auch, und er hat so versucht zu finden, was da ist, dieses Unprofessionelle eigentlich, dieser X-Faktor, dieses etwas, was man nicht so, ja, bezeichnen kann oder so. Er heißt Vedar Halldórsson. Im Buch könnte man ein bisschen, wenn man da tief gehen will. Aber was ich so davon nehme, von ihm, ist dieses, ja, dieses chaotische bisschen. Auch die Kinder, in Island ist es so, dass die Kinder, die sind halt frei, die laufen um, die probieren alle Sportarten. Jedes Kind ist halt, ja, und Teenager und so, die machen, was die wollen, ja. Uns fehlt natürlich dadurch ein bisschen dieser Respekt für Autorität. Das ist so, ich musste das mit meinem russischen Trainer lernen und dann später im Ausland dieser Respekt für Autorität, weil das ist beide ein Vorteil und Nachteil. Diese Freiheit und alles egal und bar. Und ich bin hier, weil ich hier sein will und ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich genieße das Spiel und dieses Ursprüngliche irgendwie in uns. Ja. Und das haben wir. Das haben die Skandis auch, glaube ich, die Norweger, Schweden, Dänemark. Ich glaube, das ist ein Faktor. Ich weiß nicht, ob es hier etwas so ist in Deutschland oder fehlt oder so. Aber natürlich ist es dieser silberne Draht, es wissen System und Freiheit, System und Chaos, es ist die ewige Ehe, kann man sagen. System, Chaos, soll man jetzt ein bisschen lockerer sein, soll man jetzt ein bisschen pop-up systematischer, mehr Logik. Da ist Jordan Peterson der beste Ansprechpartner, glaube ich, wenn du den kennst.
Ich nicht, ich bin nicht so belesen wie du.
Nee. Nee, aber der ist gut, Jordan Peterson. Er hat dieses Buch über Chaos und Logik und Ordnung. Heißt Chaos und Ordnung, glaube ich, 12 Regeln. Ja, sowas.
Orientierst du dich an diesen Regeln?
Ja, ich habe meine eigene. Oder meine größte Regel ist halt Wahrnehmung. Weil ohne Wahrnehmung kannst du eigentlich keine Regeln haben. Ja. Du musst ja wach sein und Kapazität haben, um deine Regeln ständig umstellen oder die zu realisieren, dass sie zu etwas Gutem führen. Ja.
Glaubst du, dass die junge Generation, und ich meine nicht unbedingt nur Spieler, nicht aufmerksam genug ist, dass sie nicht genug wahrnehmen, dass sie zu sehr einfach durchs Leben gehen, ohne vielleicht auch zu genießen oder zu lernen?
Ja, das ist eine große Frage und ich bin kein Spezialist, aber es gibt Theorien, ja, einige sagen, aber das ist natürlich dieser ewige Gesang von Eltern, die sagen immer, hey, diese Generation ist so und so, meistens ist es nicht positiv, ja. Ja, vielleicht. Ich spüre schon, das ist, und das wissen wir auch von Geschäften in Firmen und so, die Jungs, die, wenn etwas nicht stimmt, dann, ich glaube, die nehmen das schneller wahr und dann sagen die, hey, okay, ich lasse es so mit mir nicht reden oder so, ich suche was anderes, ja. Dass diese Freiheit mehr schätzen oder so, als vielleicht vorher. Das ist gut in einem Sinne des Wortes, aber wenn es zu locker alles wird und dann kommt ein bisschen Druck oder ein bisschen sowas und dann bist du sofort weg, das ist natürlich auch nicht gut, ja. Weil zum Beispiel, ich hätte es immer bereut, wenn ich Ciudad gelassen hätte. in dieser 2 Jahren ganz schwierige Zeit. Ja, es ist ganz schwierig, diese neue Mentalität, spanische, bisschen so Franco-Mentalität. Und wenn ich da weg gewesen wäre, wäre mein Leben anders gewesen. Ja, aber das ist auch kein dünner Draht. Ja, soll ich jetzt diese Firma weglassen, weil es schwierig ist? Soll ich dagegen kämpfen? Oder ist es hier alles schlecht oder zu schlecht? Hier kann mich nicht bewegen. Dann gehe ich schnell weg. Weißt du, das wissen wir alle nicht genau. Ja, können nur in Retrospekt sagen, ja, es war eine richtige Entscheidung, aber in dem Moment, dann ist es schwierig immer.
Was kannst du tun, damit du als Trainer nicht so arrogant bist wie in deinen 2 Jahren als Spieler bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, die Trainerstelle ist eine ganz andere als Spieler. Stelle, ja. Und da muss ich halt viel lernen und ich bin auch, ja, ich bin neu, aber nicht neu, ja. Einiges muss ich lernen, einiges mache ich sehr gut, vielleicht besser als sogar jemand anderer, aber das sind einige Sachen, die ich ganz gut, andere muss ich noch besser machen, aber dafür habe ich gute Gurus, gute Lehrer. Ich habe Alonso, ich habe Dagur Sigurdsson, mit dem kann ich sprechen, ich habe meine isländische Kuppen, ich habe diesen spanischen Draht, ja, ich kann eigentlich jeden fragen, ich habe Alfred. Aber natürlich das Wichtigste ist die Erfahrung, die ich sammle und die Energie, die ich von mir ausstrahle jeden Tag auf der Platte in Erlangen. Ja. Und da sind meine Lehrer, die Spieler und Alonso auch natürlich und das sind alle Lehrer. Ja. Da ist Carsten Bissel mein Lehrer, da ist der Geschäftsführer mein Lehrer und eine Person ist nicht nur Körper, sondern halt, was er jeden Tag erlebt und die Menschen, die er um sich hat, das ist er halt. Und im Moment, dann sind meine größten Lehrer die Spieler und das ist immer, ja, wo ist der Lehrer und wo ist der Student, ja? Das ist so dieser Star Wars-Dings. Wer ist der Guru und wer ist der Student, ja? Weil für mich sind jeden Tag die Spieler sind eigentlich meine Gurus, ja? Weil da lernt man so viel, wie die reagieren. Das ist immer was Neues, ja? Diese verschiedene Art zu reagieren auf die Sachen. Einige sind offener, einige sind geschlossener. Einige sind zu offen, einige zu geschlossen, da ist ein Spektrum da, funktioniert diese Übung nicht, funktionieren diese Wörter. Aber das ist das Schöne an Handball, ja. Du kannst es immer mit Spielergebnis messen, ja. Du machst etwas vieles für eine Woche, du behältst dich so und so als Trainer, machst diese Übungen, sagst dieses, machst diese Einzelgespräche oder nicht oder so und dann am Ende gewinnst du vielleicht 26, 24 und dann denkst du, okay, alles, was ich in der letzten Woche war, vielleicht okay, mache ich mehr davon. Dann machst du mehr davon, dein nächstes Spiel verlierst du mit 5, dann vielleicht doch nicht, weißt du? Und das ist das Schöne an diesem Geschäft, ja, weil im Normalleben oder so, dann siehst du die Ergebnisse nicht so schnell. Ja. Du hast diese Quarter-Annual-Berichten, jedes Quarter, Viertel vom Jahr und dann kannst du vielleicht sagen, okay, ja, es lief so und so bei uns, ja. Jetzt muss ich das und das umstellen, ja. Aber im Handball, jeder dritte Tag, ja. Oder einmal in der Woche, ja. Und dann kannst du, wow, okay, pop, falls. Und das ist, was mich anspornt, ja. Weil es ist menschlich, es ist Können, es ist taktisch, es ist Energie. Alles ist gefordert, ja. Man kann es schnell messen auf die Tabelle.
Das ist vielleicht auch manchmal ein Problem, dass man das so schnell messen kann.
Ja. Genau, das kann auch ein Problem. Aber ich liebe das Leben, ja. Das ist so. Das ist alles hat 2 Seiten, ja. Und genau, weil Geduld ist manchmal gefragt, weil die wichtigsten Dinge brauchen Zeit, ja. Die wichtigsten Dinge brauchen Zeit. Und wenn einer kommt und will was Wirkliches, ja, ändern oder er hat eine gute, was sagt man, Blueprint für das Haus, aber wenn es ständig gemessen wird, auch in ein paar Wochen oder so, dann wird er nicht Zeit haben, um dieses Haus zu bauen. Ja. Da kommt einer und sagt, ja, warum machen wir das nicht? Warum machst du nicht, ja, ändern das? Und dann ist es schwierig. Aber das ist natürlich ein Teil von der Trainerrolle. Ja. Und dann muss halt alles passen. Geschäftsführer, Vorstand, Trainer, sportliche Leiter, Spieler. Und ja, ist halt so.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe in diesen gut 50 Minuten, die wir miteinander sprechen, bist du eher ungeduldig? Weil der ja auch schnell langweilig wird, also verhältnismäßig schnell.
Ja, vielleicht ungeduldig gegenüber langweiligen Gewohnheiten. Oder wenn etwas zu angenehm ist, zu lange, dann tendiere ich, das schnell zu ändern. Ja. Das kostet Kraft, ist manchmal vielleicht falsch in Retrospekt. Vielleicht ändert das sich, wenn man älter wird. Dann nimmt man nicht alle diese Gefechte oder diese Neuigkeiten, weißt du, dann. Weil auch am Ende geht es um Augen deiner Kinder und Frau und diese wichtigen Sachen, ja. Und dann kannst du nicht immer ständig was, boah, ich muss das und das, was Neues erleben, weißt du. Weil am Ende, und das kann man auch etwas bereuen, weil am Ende, wenn du ein dreijähriges Kind hast, dann dieses dreijährige Kind ist nicht das gleiche wie das vierjährige Kind, ja. Und da ist auch Änderung, ja. Und diese Änderung, dieser Schatz, dieser goldene Lampe vergessen manche Väter ja in ihrer Arbeit, weil die wollen oder müssen irgendwo in der Welt klarkommen, ja. Und dann verlieren die Sachen, die Frauen schon wissen. Ah, schlecht geklärt auf Deutsch, ja, aber es ist halt so. Genau, es ist so. Der Mann muss halt sein Borg verteidigen und auf die Rose aufpassen. Und das kostet oft, dass er kalt wird und dass er dieses Feingefühl fürs Leben, für das Ganze verliert. Ja.
Warum sagst du das? Hast du das Gefühl, du hast manchmal dieses Feingefühl verloren?
Ja, wir haben es alle verloren, alle Männer. Das ist unsere Natur. Es ist ganz schwierig. Es ist ganz schwierig, ein Mann zu sein. Und noch schwieriger ist es für die Frau, einen Mann zu verstehen und umgekehrt. Dass dieser ewige, aber jetzt sind wir weit, das ist für andere Interview.
Ein paar Minuten haben wir noch.
Ja, aber das ist schon was anderes, ja.
Ich merke, wir werden nochmal miteinander sprechen. Ich habe aber noch zwei, drei Fragen zum Thema Sport.
Ja, gut.
Du hast eben von Gurus gesprochen. Kann jemand ein Guru sein, der genauso alt ist wie du? Also für dich ein Guru sein?
Mein Guru ist die Loa. Oder der Krumme, weißt du, das sind die Natur. Du findest nur Gurus in Natur, im Fluss, Himmel, Nebel. Es gibt keine menschlichen Gurus. Guru und Mensch, das passt nicht.
Also hast du Unterstützer, wie zum Beispiel, und deswegen habe ich gefragt. Schon
Mentors.
Ja, genau. Ja. Kann Dago Sigurdsson ein Mentor für dich sein?
Er ist ja ein Mentor.
Ihr seid beide 1973 geboren, seid gleichzeitig damals nach Wuppertal gegangen.
Ja, ja.
War er damals schon eine große Hilfe und wie viel Hilfe ist er jetzt immer noch für dich? Denn er hat als Trainer natürlich schon viel mehr erreicht, als du ist Europameister geworden, hat den EHF Cup gewonnen und so weiter.
Genau. Er ist mein Mentor jetzt. Ich rufe ihn jetzt regelmäßig an. Ich treffe ihn jetzt in Mastercoach in Island in ein paar Tagen, wo er Vorlesungen hat und dann sind wir auch gut befreundet und wir werden noch uns Zeit nehmen, jetzt im Sommer uns zu treffen und ja, eigentlich ihre Gelegenheit. Das heißt, natürlich, ja, Guru, Mentor jetzt, wie auch Alfred, wie auch, ja, gibt es viele. Wie ich sage, also es verdünnt eigentlich diesen Begriff, wenn man sagt, alle sind Gurus, dann ist eigentlich keiner Guru. Aber eigentlich ist, ja, es ist alles, was um dich ist, ist halt deine Lehre, ja. Und das kann ein Nebel sein, es kann ein Mensch sein, es kann ein Vogel sein, es kann alles sein.
Ist Dago Sigurdsson auch dein bester Freund?
Ja, so bester Handballfreund, würde ich sagen. Wir haben so viel gemeinsam, auch mit Gogi, aber Dago, ja. Dago war so meine ersten 10 Jahre und dann kommt Gogi mehr in den letzten 10 Jahren. Diese beiden sind meine größten Handballfreunde. Aber dann habe ich natürlich einen Freund von Schule oder so vorher, genauso wie Dago hat. Er hat seine Freunde von Schule, aber Handballfreunde schon, ja.
Das heißt, du trennst das auch, das Private und Handball sehr?
Ja, in letzter Zeit verknüpft es sich alles. Und es ist dieses Handballbegriff geht dann langsam weg, ja, weil wir auch älter werden und so. Aber immer noch sind wir beide, und jetzt bin ich in dieser Trainerwelt gekommen. Und das verknüpft uns natürlich umso mehr. Ja. Aber der Base, die isländische Base, ist da.
In 7 Jahren, was glaubst du, wo bist du?
In 7 Jahren? Ich glaube, ich bin immer noch Trainer. Und hoffentlich entweder mit Erlangen als eine Supermannschaft oder mit einer anderen Supermannschaft.
Also ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du das in Erlangen bist, wenn ich gut zugehört habe jetzt.
Ja, aber ich bin immer, wenn es etwas unwahrscheinlich ist, dann reißt es mich an, ja.
Also, weil ich gerade gesagt habe, also ich hoffe, dass ich dir gut zugehört habe, schaffst du es ja gar nicht, 7 Jahre in Erlangen zu bleiben. Ist für dich als Charakter eigentlich unmöglich.
Ja, aber okay, wenn es 5 Jahre sind und wir stehen da oben mit Erlangen, dann ist es schon was, ja. Und dann muss man schauen, was man dann macht, ja. Aber normalerweise habe ich bisher ja nicht geschafft, 7 Jahre im gleichen Ort zu sein, ja. Das wäre was Neues.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Glaubst du, dass du als Trainer in diesem Business, und es ist ein Business, das müssen wir ja sagen, auf diesem Niveau, dass du als Trainer jemals einen Punkt findest, wo du zufrieden bist und eine innerliche Ruhe empfindest?
Nee, die innerliche Ruhe ist so ein Paradox in sich selbst, ja. Und du kriegst nur diese innerliche Ruhe, wenn du wahrnimmst oder zustimmst oder erfährst oder, wie heißt es, kapierst, dass die innere Ruhe liegt darin, im Krieg zu sein, ständig. Darum geht's. Es wird nie Ruhe. Du hast vielleicht Ruhe 3 Wochen auf Bahamas oder so, aber du weißt selber, dass das ist nicht deine Natur, in Bahamas zu sein und Cocktails trinken. Das ist eine riesige Illusion, ja. Weißt du, die Ruhe liegt im, es zu genießen, was du tust, ja. Es ist schwierig und daran liegt's, ja. Und die beste Schule zum Beispiel, da ist dieser Moment in Mahabharata, jetzt ein bisschen Literatur, kurz, aber Mahabharata ist diese epische Saga von den Indern. Und da ist dieser Moment, da ist so dieser Bhagavad Gita, ja. Und das ist dieser Moment, wo Arjuna zögert, in Krieg zu gehen, weil da vor ihm stehen alle seine Neffen, seine Mentors, alle. Und er zögert, in diesen Schlag zu gehen, ja. Und da kommt Krishna und sagt, das ist Bhagavad Gita. Und Krishna erzählt ihm, warum er in dieser Krieg gehen soll.
Das heißt, wir sind in einem ständigen Krieg.
Wir sind in einem ständigen Ruhe, was hast du gesagt? Innere Ruhekrieg. Und das ist paradox. Und damit müssen wir leben, ja. Wir müssen halt die Paradoxen verbinden. Und dann vielleicht werden wir irgendwann eine kriegerische Ruhe finden.
Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Ich habe eben schon gesagt, wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen werden. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Um das letzte nochmal kurz zusammenzufassen. Innerliche Ruhe ist wahrscheinlich gar nicht richtig möglich, weil immer irgendwas ist im Leben. Kann man das so sagen? Es gibt immer irgendwas, was passiert im Leben.
Ja, genau. Es ist nie eine Antwort. Es sind meistens immer 2. Das heißt, innere kriegerische Ruhe ist ein besseres Begriff, weil innere Ruhe in sich selbst ist eine Illusion. Das geht nicht.
Ich würde aber trotzdem gerne mal auf den Bahamas Cocktails trinken, das kann ich dir sagen.
Ja,
das würde
aber mir sehr viel Spaß machen. Ja, aber für 2 Wochen nur. Was
ja,
dann?
Ja.
Die Wikinger, die haben es nur, die waren eine Woche in ihre Hütten mit ihren Frauen und Kindern und was ist dann? Dann würden die unruhig. Die sind weg. Das ist, wer das steuert, wissen wir nicht. Es sind Genen oder Umgebung oder sowas. Aber innere Ruhe in sich selbst ist immer, es ist halt Yin-Yang, bla bla. Ist immer, in etwas ist ein anderes versteckt oder so. Das macht es so schön, alles kompliziert.
1 Stunde max, hast du mir gesagt, haben wir.
Ja, genau.
Jetzt haben wir 1 Stunde und 20 Sekunden miteinander gesprochen. Vielen Dank nochmal.
Gleichfalls, Sascha. Gleichfalls.
Für deine Zeit und alle, die jetzt gedacht haben, was hat er denn am Anfang gesagt? Vielleicht macht er zwei Teile draus aus diesem Interview der Woche. Ich glaube, es war der perfekte Abschluss für diese Saison. Deswegen möchte ich mich recht herzlich bedanken bei allen, die zugehört haben. Wie gesagt, wir haben vor einigen Tagen schon dieses Gespräch aufgenommen. Der HC Erlangen spielt heute Abend bei GWD Minden. Deswegen auch nochmal danke, weil es nicht selbstverständlich ist, dass jemand am Spieltag sich nochmal eine Stunde Zeit nimmt für ein Interview. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und jetzt gibt's eine Sommerpause. Keine Ahnung, ob es zwischendurch vielleicht nochmal ein Einzelinterview gibt. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Falls das nicht so ist, gibt es natürlich alle Informationen dann auch zur Saisonvorschau der nächsten Spielzeit auf den sozialen Kanälen facebook.com/kreisab. Dann haben wir natürlich noch Twitter @kreisab und auch Instagram Hashtag und Accountname kreisab. Möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mich in dieser Saison begleitet und unterstützt haben. Die war sehr, sehr anstrengend. Ich freue mich auf die Sommerpause. Ich hoffe, ihr auch. Und spätestens Ende August hören wir uns dann wieder. Macht's gut und bleibt gesund.